Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hey, und wie schön, dass ihr dabei seid. Diese Episode enthält übrigens Werbung von QS. Hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich total auf die heutige Folge, denn vielleicht habt ihr auch den Tatort geschaut, der im Oktober veröffentlicht wurde. Der hieß Letzte Ernte, und deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal über den Obstanbau in Deutschland genauer sprechen und vor allem auch mal eine Landwirtin einladen, die Obstbäuerin ist. Und da es im Tatort auch ganz viel um das Thema Pflanzenschutzmitteleinsatz geht, beziehungsweise mit Wörtern um sich geworfen wird wie Glyphosat-Mafia, spreche ich natürlich zuallererst darüber, weil ich glaube, das hat ziemlich viele Menschen verunsichert, beziehungsweise ist das ein Bild, was man unter anderem so mitgenommen hat. Und deswegen spreche ich in der ersten halben Stunde mit meiner Obstbäuerin über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, weil mir ganz wichtig war, dass wir aufklären, in welchem Moment werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt? Aus welchem Grund wird ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt? Welche Alternativen gibt es? Und ja, das wird also erstmal der Fokus sein. Und danach geht es noch um die ganz vielen anderen Kritikpunkte aus dem Tatort. Falls ihr den Tatort selber gar nicht gesehen habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich fasse mit meinem Gast auch erstmal den Tatort ein bisschen zusammen, sodass man uns besser folgen kann. Bevor ich sie gleich vorstelle und wir starten, möchte ich mich ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und ich habe diesen Podcast schon seit vielen Jahren und ich freue mich immer, die unterschiedlichsten Themen hier zu behandeln und somit ehrliche Einblicke in die Landwirtschaft zu geben. Und ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt 63 Hektar. Den könnt ihr gerne in der ARD Audiothek hören. So, und dann würde ich ganz gerne starten mit meinen drei flotten Einstiegsfragen. Und bei dir habe ich mir jetzt Folgendes überlegt, und zwar lieber Bratapfel im Winter oder warmer Apfelstrudel?
Also ganz ehrlich, das kann beides total lecker sein. Wichtig ist nur, dass man auf jeden Fall die Sorte Boskop nimmt, weil nur dann wird's wirklich richtig gut.
Ja, das ist so eine richtige Apfelbauer-Antwort. Ich hätte jetzt ehrlicherweise geantwortet, ich glaube, ich habe noch nie so einen Bratapfel gegessen, auch auf so einem Weihnachtsmarkt oder so weiter. Eher findet Apfelstrudel in meinem Leben statt, aber dann bin ich schon so picky und sortiere da die Rosinen raus. Da bin ich so die Rosinenpickerin. Deswegen Apfelstrudel. Aber natürlich nur mit Boskop.
Auf jeden Fall.
Lieber als Kind auf den Baum klettern oder unter dem Laufdach spielen?
Auf jeden Fall beides. Also,
das ist hier entweder oder, das ist hier sehr schwarz-weiß. Du musst dich entscheiden.
Du merkst schon, ich bin überhaupt gar kein entweder oder Mensch.
Ja.
Also, da unsere Apfelbäume ein bisschen zu klein sind, um wirklich darauf rumzuklettern, weil man stellt sich vielleicht so Hochstämme vor und im sogenannten Erwerbsobstanbau sind das die dünnen Spindeln und die eignen sich gar nicht so gut zum Klettern. Dann müsste ich dann doch eher unters Laubdach und da Buden bauen und im Wald spielen und genau, ja.
Ja, bei mir zu Hause, ich glaube, es gibt's auch es kennen einige, gibt's diesen einen Baum, der so angelegt ist, dass man da eigentlich relativ gut hochklettern konnte als Kind. Es sei denn, man hat's mit dem Fuß irgendwie falsch gemacht und ist genau mit dem zwischen den Ästen irgendwie hängen geblieben. Und das erinnere ich noch, wie ich als kleines Kind mit meinen Gummistiefeln da feststeckte. Mich dann da irgendjemand gefühlt rausoperieren musste. Ich glaube, mein Gummistiefel, der hing auch noch länger dran als ich. Ich bin dann einfach aus meinem Gummistiefel irgendwann raus. Also bin gerne auf die Bäume geklettert. Letzte Frage. Lieber Erntehelfer oder Vollernter?
Was heißt lieber? Also,
wünsch dir was.
Wir haben Erntehelfer auf jeden Fall, weil die Vollernter nur für Mostobst eigentlich eingesetzt werden. Und da wir qualitätsvolles, köstliches Tafelobst produzieren, kommen bei uns nur die Erntehelfer an den Start.
Das war doch schon mal wichtig. Haben wir doch jetzt schon mal alle was gelernt. Sehr schön, Charlotte Otte. Ich freue mich, dass du dich jetzt ein bisschen vorstellst. Ich liebe ja deinen Namen, deswegen werde ich ihn heute noch ein paar Mal sagen. Charlotte Otte. Genau, erzähl mal ein bisschen was zu dir und erzähl vor allem mal was zu deinem Betrieb.
Ja, sehr gerne. Also ich bin ganz unverhoffterweise eigentlich sozusagen Obstbäuerin geworden. Zwar auf dem Obsthof meiner Eltern aufgewachsen, den meine Großeltern schon an dem Ort gegründet haben, Und unsere Obstbautradition geht sogar auf meine Urgroßeltern zurück. Mhm. 1920 haben die damit schon angefangen. Und ja, wer hätte es geahnt, dass man dann doch irgendwie so ein bisschen diese Obstbauern-Gene vielleicht doch im Blut hat? Ja. Ich erstmal überhaupt nicht. Deswegen habe ich erstmal was ganz anderes gemacht und Soziologie.
Was denn?
Soziologie, Politik und Medienwissenschaften studiert.
Hoi.
Und Veranstaltungen gemacht und war so im Marketing-, Kunst-, Kulturbereich unterwegs. Und das hat mich alles interessiert und fasziniert und begeistert.
Und dann hast du irgendwann gedacht, ist ja doch Quatsch.
Nicht direkt. Aber es gab eine Wende, und zwar hat mein Bruder, der eigentlich dafür in den Startlöchern stand, die Obstbau-Nachfolge anzutreten, hat sich das anders überlegt, was ja wichtig ist, denn man muss ja das tun im Leben, was man wirklich tun möchte, sonst ja. Macht alles gar keinen Sinn. Und ja, dann kam halt einfach die Frage auf so, okay, what next? Und dann habe ich mir darüber ein paar Gedanken gemacht und dachte, jetzt habe ich irgendwie noch nicht so viel geplant von Pflanzen und wie macht man eigentlich auch wirklich gutes Obst? Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen studieren, habe dann noch mal Gartenbauwissenschaften studiert in Berlin. Und habe dann ja den Einstieg nach noch so ein paar anderen Erfahrungsschlaufen gewählt und bin jetzt Nachfolgerin und ja sozusagen die Geschäftsführung. Meine Eltern arbeiten sich langsam raus und ja, ich mich immer mehr rein. Und
das sogenannte Rausarbeiten, das ist ja geil. Wie alt warst du, als dein Bruder die Entscheidung für sich getroffen hat?
Ich war, glaube ich, jetzt muss ich schon mal überlegen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, ich war so 28.
Mhm.
Ja, also okay. Im Grunde hätte ich jetzt auch einfach die andere Laufbahn schon einschlagen können.
Das wäre ein ganz anderes Leben gewesen. Da wärst du wahrscheinlich gar nicht in diesem Podcast gelandet. Oh, weia.
Schade. Gut, ja, schade. Ich, dass ich mir das anders überlegt habe.
So. Erzähl uns mal, wie können wir uns denn euren Betrieb, deinen Betrieb vorstellen?
Ja, also erstmal fange ich mit dem an vielleicht, was wir so schönes anbauen. Das sind vorrangig Äpfel und Erdbeeren, also das sind unsere Hauptkulturen. Es gibt aber auch noch Birnen und Himbeeren und Pflaumen und Zwetschgen. Wir können nämlich kein G hier in Ostwestfalen, also Zwetschgen ohne G. Ja, also eigentlich Zwetschgen, ne? Und dann haben wir noch ein paar Sauerkirschen. So, ich hoffe, jetzt habe ich auch kein Obst vergessen.
Ja.
Und diese werden dann in unserem Hofladen zum Beispiel verkauft, in unserem wunderschönen Hofladen. Und in einer Markthalle und dann haben wir im Sommer noch ganz viele Erdbeerbütchen, an denen man dann frische Erdbeeren direkt vom Feld bekommt. Dann machen wir noch Events, sowohl auf unserem Obsthof als auch extern.
Aber rund um das Thema Obst oder sind das dann Hochzeiten oder ganz anderes?
Nee, das sind so, also das größte Event ist unser Apfeltag, den feiern wir einmal im Jahr. Ja, das ist schon echt ein gewisses Highlight. Also da kommen dann an einem Tag auch echt deutlich über 10.000 Menschen. Wir haben so über 100 Aktionsstände und Aussteller, die dann da rund um das Thema Landwirtschaft, ich sag mal so ganz grundbunt Land und Leben, ihre Produkte oder Aktionen vorstellen und anbieten. Und ja, man kann so einen richtig super, super, super schönen Ausflug aufs Land, auf die Obstplantagen machen. Und für die ganze Familie ist was dabei. Und so hat sich rumgesprochen. Nächstes Jahr haben wir das 30. Mal. Und genau, das ist so wirklich so unser Event-Highlight. Und dann.
Es hat sich dann aber ganz schön gut rumgesprochen, wenn 10.000 Leute kommen. Das ist ja eine Menge an Menschen. Wow. Und wo würde man dich antreffen? Also würde ich dich jetzt auf einem Markttag auch hinter einem Bütchen treffen? Oder was ist dein Aufgabenbereich?
Ja, natürlich auch, wenn ich mal kurz da bin. Aber da ich mich um so viele verschiedene Bereiche kümmern muss, bin ich meistens selten sehr lange an einem Ort.
Ja.
Insofern ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen gering. Also ich bin ja im Grunde überall unterwegs und versuche wirklich so alle Fäden zusammenzuhalten, dafür zu sorgen, dass das alles funktioniert, dass gut organisiert ist, dass alle das haben, um ihren Job gut zu machen. Also von Information über Arbeitsmittel, über Zielmission, genau.
Jawohl.
Dass alle gut ausgestattet sind.
Ja, bevor wir jetzt gleich uns einmal genauer mit dem Apfel beschäftigen, möchte ich einmal, dass wir überhaupt über den Tatort sprechen. Du hast ihn ja auch geschaut, oder?
Yes, habe ich mir angeschaut, ja.
Ja gut, dann lass uns mal so ein bisschen die Hörer abholen. Was hat man denn da genau gesehen bei dem Tatort Letzte Ernte? Mit welchen Klischees wurde da gearbeitet?
Ja, ich habe gerade überlegt, wo fange ich denn da jetzt an? Also es sind nämlich tatsächlich sind es eine Menge Klischees und Vorurteile, die da aneinandergereiht wurden in meiner Wahrnehmung. Also wir haben ja die Szenerie im alten Land auf einem Apfelhof, der, glaube ich, ein paar Jahre zuvor auf Bio umgestellt hat und da in enormen ökonomischen Schwierigkeiten ist, als auch im Persönlichen. Also auch die familiären Strukturen scheinen da ziemlich zerrüttet. Da ist der depressive Jungapfelbauer, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Also alles ziemlich düster, ziemlich katastrophal. Und auch die Szenerie drumherum, also dass die gesamten Apfelbauern im alten Land werden als ja in sehr desolater Lage dargestellt. Plus dann noch der Landtechniker und Landhandel, der da irgendwie auch eine ziemlich dubiose Rolle einnimmt. Also ich würde sagen, da wurde die Branche schon in einem wirklich sehr, sehr negativen Licht dargestellt. Ja,
und zu guter Letzt, wurde ja auch der Saisonarbeiter, Mitarbeiter ja auch geköpft auf den Hof aufgefunden, sodass es quasi, darum soll es ja so gehen, um dieses Krimi. Und drumherum eben diese landwirtschaftliche Welt, die man ja als Zuschauer so als Wahrheit dann annimmt, beziehungsweise als realistisches Abbild. Dabei ist ja Tatort, das wissen wir alle, eine fiktive Darstellung und man muss das auch für sich selber abwägen. Aber ich glaube schon, dass wenn man da zuschaut, dass es einen schon irgendwie die Meinung mitprägt.
Ja, gut, Maja, dass du das nochmal sagst. Genau, das ist fiktiv und da hat sich jemand eine Story ausgedacht und da eben auf ganz, ganz viele Vorurteile und Klischees zurückgegriffen. Und ich finde es halt auch wichtig, das nochmal deutlich zu machen, weil letztendlich funktioniert das so. Ja, wir schauen uns Filme an und es entstehen Bilder vor unseren Augen, die wir in unseren Köpfen haben. Und bei nächster Gelegenheit, wenn wir dann an Apfelanbau im alten Land denken, ohne dass wir das bewusst irgendwie nochmal uns ja hervorrufen oder reflektieren, haben wir dann so Eindrücke einfach in uns und die tragen wir dann weiter. Und das ist ja eben genau das, was Medienwirkung so effektiv macht und wo man, denke ich, wichtigerweise auch echt sagen sollte, Leute, das hat so mit den realen Bedingungen nicht viel zu tun, ja? Also da bitte ja nochmal genauer hinschauen, falls selber am besten mal ins alte Land, schaut euch das an. Das ist in vielerlei Hinsicht wirklich komplett anders. Da super schöne Landschaften gibt es auf jeden Fall. Schöne Apfelplantagen, das stimmte.
Ja, also man kann ja wirklich mal zum alten Land hinfahren. Da gibt es wunderschöne Apfelbetriebe, die auch Schlafmöglichkeiten anbieten, kleine Ferienhäuser. Also da gibt es genügend Berührungspunkte, um sich das mal selbst anzuschauen. Ganz kurz nochmal, ich arbeite ja auch mit dem NDR zusammen. Ich habe ja den 63-Hektar-Podcast mit dem NDR. Und ich habe das auch direkt gesagt, das finde ich immer so schön, dass ich ja so nah an der Branche bin, dass ich dann immer widerspiegeln kann, hier, schaut doch mal auf das Thema letzte Ernte und euren Tatort. Und daraufhin durfte ich in einer 63-Hektar-Folge meine Einschätzung zu dem Thema geben und sie haben auch nochmal einen TV-Beitrag dazu gemacht, sind auch nochmal zu den Apfelbauern hingefahren und haben zwei aus dem alten Land auch nochmal interviewt. Also da gab es dann auch nochmal ehrliche Blicke und jetzt rutsche ich hier nochmal mit meiner Podcast-Folge auch nochmal nach. Sehr schön. Okay, Charlotte Otte, lass uns mal auf einen gesunden Apfel schauen. Was braucht es für einen gesunden Apfel?
Ja, also ich würde sagen, für einen gesunden Apfel braucht es als allererstes mal auch einen gesunden Apfelbaum. Das ist eine ziemlich wichtige Voraussetzung. Und ja, da schauen wir sehr drauf, denn ein gesunder Apfelbaum, der muss sich eigentlich wohlfühlen. Ja, also ich sage ganz oft so lapidar, Pflanzen sind eigentlich auch nur Menschen. Das hilft manchmal, sich das besser vorzustellen, weil wenn ein Baum, eine Pflanze genug zu essen und genug zu trinken hat, wenn er sich an seinem Standort, also in seinem Zuhause wohlfühlt, wenn ihm nicht zu warm und nicht zu kalt ist, wenn er nicht zu viel und nicht zu wenig Strahlung bekommt, ja, also das Wetter passt und die Versorgung und die ganze Situation, dann geht's dem schon mal gut, dann hat er keinen Stress. Und wenn der Baum keinen Stress hat, dann sind schon mal die besten Voraussetzungen dafür gegeben, dass der nicht nur gesunde Früchte produziert, sondern dass die Widerstandskraft, also die sogenannte Resilienz, auch hoch ist, so dass er eben auch widerstandsfähiger gegenüber Krankheits- oder Schädlingserregern ist.
Ja, das ist schon einen guten Punkt angesprochen, nämlich Krankheiten und Schädlinge. Mit welchen habt ihr denn da zu kämpfen und welche Mittel könnt ihr dann einsetzen?
Ja, also die Hauptproblematiken für den Apfelanbau sind eigentlich Pilzerkrankungen und bestimmte Schädlinge. Bei den Pilzerkrankungen haben wir vorrangig den berühmten Apfel-Show-Off. den Mehltau oder auch den Baumkrebs, die den Apfelbäumen das Leben schwer machen. Tatsächlich. Mhm. Und ja, all diese Pilzerkrankungen führen auf jeden Fall dazu, dass entweder die Frucht nicht mehr verwertbar ist, ja, oder extrem beschädigt, dass man halt nur noch eine Mostqualität hat, also einen großen Verlust. Würden die Verbraucher auch auf jeden Fall in den Supermärkten alles links liegen lassen? Oder sogar halt eben der gesamte Baum dann gefährdet ist und ja, eben davor geschützt werden muss, wenn er nicht eingehen soll. Naja, und da ist es halt eben so, dass wir also erstmal versuchen, ne, die Pflanze so zu stärken und so gesund und stressfrei durch unsere Kulturverfahren zu halten, dass wir eben möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einsetzen müssen. Aber wenn es dann halt darum geht, die Pflanze vor eben diesen genannten Pilzerkrankungen zu schützen, dann nehmen wir eben phytomedizinische Mittel zur Hand, ja? Und wenn man nochmal den Vergleich zum Menschen zieht, hat man da ja auch, also erstmal versuchen wir unser Immunsystem sozusagen stabil zu halten, gucken, dass es uns gut geht, dass wir stabil sind und nicht so schnell gegen irgendwelche Krankheitserreger dann da flach liegen. Aber im Fall der Fälle muss man dann halt eben gucken, dass man eben Pflanzenschutzmittel einsetzt, um die Pflanzen vor diesen ja Erregern und also Pilzkrankungen halt hauptsächlich und dann eben auch den Schädlingen zu schützen, damit man dann eben nicht den kompletten Verlust der Ernte hat womöglich.
Mhm. Und wenn wir jetzt so auf ein Jahr schauen, wie verwendet ihr dann die Pflanzenschutzmittel?
Das ist teilweise unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Ausgangsbedingungen sind, ne? Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel jetzt gerade über Pilzerkrankungen gesprochen. Wir haben ja auch noch den Bereich der Schädlinge. Da wäre irgendwie vorneweg die Schermaus oder auch als Wühlmaus bekannt zu nennen. Mhm. Ja, dann haben wir sowas wie den Apfelwickler, Blutläuse, Schildläuse, Apfelsägewespe. Also ich könnte die Liste jetzt hier irgendwie fast endlos weiterführen.
Das merkt man.
Genau, also da gibt es halt eine Menge Gefahren, vor denen wir unsere Apfelbäume so schützen müssen oder versuchen zu schützen. Und da kommen dann halt eben auch unterschiedliche Maßnahmen zum Einsatz. Also das Erste, was wir immer versuchen, ist, kein Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Ja, also neben den Kulturverfahren, die wir da so zur Verfügung haben, geht es dann insbesondere halt eben auch bei den Schädlingen, bei den Wühlmäusen, über den Weg, dass wir tatsächlich Fallen aufstellen und sie damit fangen. Das kann aber nur eine Ergänzung sein. Und bei den Apfelwicklern gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Methode über Verwirrung. Also nennt sich tatsächlich Verwirrungsmethode.
Ja, erzähl.
Und um mal gleich hier Spoiler Alert das vorwegzunehmen. Die Apfelwicklermännchen sterben an sexueller Frustration.
Oh nein.
Ich weiß, es ist grau. Ich
wusste nicht, dass dieser Podcast, dass diese Folge in diese Richtung geht. Spannend, okay.
True Crime.
Ja.
Nein, Quatsch. Also es ist eine ganz ja biologische Verwirrungsmethode, die funktioniert über Pheromone. Also dann gibt es so kleine Dispenser zum Beispiel. Es gibt auch andere Methoden. Darüber werden dann Pheromone in der Apfelanlage, also ist auch im Bioanbau zugelassen, werden die dann verteilt. Und die Apfelwicklermännchen nehmen sozusagen überall Weibchen wahr, ja, durch die Pheromone, die in der Luft sind, denken die, überall sind welche, finden die aber nicht. Ja, und das Ende vom Lied ist, sie
gehen
dahin und ohne halt ein Weibchen gefunden und begattet zu haben, sodass halt sie sich nicht fortpflanzen.
Mhm.
Und ja, das ist also ne, weiter nicht ökosystembeeinflussend und insofern eben eine sehr schonende Methode. Es gibt auch immer mehr Einsatzmöglichkeiten über verschiedene Mittel, die eben auf Pflanzenbasis sind, die auf Virusbasis tatsächlich sind. Da gibt es den Granulosevirus, der zum Beispiel auch gegen den Apfelwickler eingesetzt wird.
Okay.
Es gibt halt auch noch verschiedenste andere Mittel. Das gibt also ganz viele verschiedene Ansätze mittlerweile, die ja auch dankenswerterweise weiterentwickelt werden. Und sollte auch unbedingt mehr Forschung noch eingesetzt werden. Wir haben ja zum Beispiel auch im Bioanbau, wir bauen ja nicht nur Bio im konventionellen oder eben in der IP an, sondern auch im Bioanbau, im
Naturlandbau. Also ihr habt beides. Ihr habt konventionellen Anbau und Bioanbau.
Mhm. Genau. Und da werden beispielsweise Mittel wie Schwefel und Kupfer gegen die Pilzerkrankungen eingesetzt, ne? Mhm. Als Schutz. Und das sind halt, ja, letztendlich im Bioanbau ja vor allen Dingen Mittel pflanzlichen und mineralischen Ursprungs, die wir dann auch teilweise im konventionellen oder wie wir auch gerne sagen, unkonventionellen Anbau einsetzen. Und das ist somit auch immer die Frage, also was setzt du denn ein als Pflanzenschutzmittel und nicht einfach nur das oder wie häufig?
Ja, ja.
Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, das ist das Thema Resistenzen bei Pilzerkrankungen, weil es ja so ist, dass diese Pilze unglaublich findig sind, sämtliche biologischen Barrieren irgendwie immer wieder zu durchbrechen. Und es gibt bei Apfelbäumen natürlich auch besonders verbreitet im biologischen Anbau auch resistente Sorten, also schorfresistente Sorten.
Mhm.
Und im Laufe der Zeit haben diese Pilze aber es geschafft, diese Resistenzen auch immer wieder zu durchbrechen. Das ist halt schade. Deswegen gibt's immer wieder den Ansatz, neue resistente Sorten auch zu entwickeln. Das ist so ein bisschen der Haken, dass eben neue Sorten sich schwerer vermarkten lassen, weil nicht so viele Menschen die halt kennen und das kommunikationsaufwendig ist.
Welche Sorten habt ihr denn so?
Also da gibt's ganz viele. Die bekannteste ist, denke ich mal, im Bereich des Bio, der Bio-Äpfel ist Topaz.
Mhm.
Den schon mal vielleicht gehört?
Nee.
Tatsächlich nicht? Okay, gut. Dann gibt es den schönen Namen Santana. Natura. Bei Natura existiert auch noch die aktuelle, also da gibt es noch eine Resistenz, die ist noch nicht überwunden. Die werden also dann entsprechend auch weniger mit Schwefel-Kupfer-Präparaten behandelt. Ne?
Mhm.
Aber die Sache ist, und da kommen wir nochmal auch auf das Thema der Häufigkeiten, dass man bei den Pilzerkrankungen versucht, dafür zu sorgen, dass die sich halt gar nicht erst stark ausbreiten. Das funktioniert ja über Ascosporen, aber ich will ja jetzt nicht zu tief einsteigen.
Ja, ja.
Ich glaube, es ist ganz gut verständlich, wenn man sagt, okay, man schaut halt, dass man, wenn man gute Infektionsbedingungen hat für Pilze.
Mhm.
Und das ist ja zum Beispiel beim Schorf, ist das langanhaltende Feuchtigkeit bei warmen Temperaturen. Ja, da fühlen sich die Pilze halt so richtig muckelig wohl,
ja,
und sagen sich so, komm, wir feiern eine Party. So. Und wenn du da nicht am Start bist.
Ich weiß, dass wir auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben wirklich genug zu tun haben. Und trotzdem wird von uns erwartet, dass wir die Klimabilanz im Blick haben. Und damit uns das nicht einfach noch mehr Arbeit macht und uns irgendwann auf die Füße fällt, so wie es bei mir manchmal passiert, wenn ich mich um Dinge nicht kümmere, gibt es die QS-Klimaplattform. Damit können wir unsere CO2-Emissionen total easy und vor allem kostenlos, das finde ich ja auch ganz attraktiv, auf dieser Plattform einpflegen und erfassen. Und was ich auch gut finde, diese Plattform ist so aufgebaut, dass man sie easy versteht, dass sie übersichtlich ist, dass sie praktisch ist und einfach ohne viel Schnickschnack, so dass man sich auch wirklich im Alltag einfach mal dran setzen kann. Diese Plattform ist übrigens vorerst für schweinehaltende Betriebe, also ihr hört am besten noch genauer zu. Und weil die EU ja mit ihren Richtlinien wie der von CSRD nach mehr Transparenz fordert, kommt diese Lösung ehrlicherweise gerade recht. Wir behalten, und das ist ja vielen da draußen sehr wichtig, die Kontrolle über unsere Daten und entscheiden einfach komplett selbst, wem wir unsere Daten irgendwann dann zur Verfügung stellen wollen. Ob es Abnehmer, Banken, Kunden, ja, oder Versicherungen sind. Mehr Infos dazu findet ihr auf q-s.de/klimaplattform. Ich verlinke euch aber auch gerne den Link in den Shownotes.
So, und wenn du da nicht am Start bist und dann da halt deinen sogenannten Belag auf die Blätter zum Beispiel, also das fängt halt an mit dem Blattwachstum, dass man dann halt eben einen Belag auf das Blatt bringt, damit eben die Pilzinfektion gar nicht erst ausbrechen kann sozusagen.
Ja.
Ja, also man versucht das wirklich zu vermeiden, weil wenn sie ausgebrochen ist oder wenn die sich verbreiten, je mehr du davon hast, desto mehr Pflanzenschutzmittel müsstest du sozusagen ausbringen, um deine Früchte und Pflanzen davor zu schützen.
Ja.
Und insofern ist das eigentlich an der Stelle ja eine Präventivmaßnahme, die aber unumgänglich ist, weil es ist nicht so, dass vielleicht eine Infektion irgendwie aussehen würde, sondern eben ganz sicher.
Ja.
Und dann ist die Ernte hin. So.
Mhm.
Genau.
Und das passt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn wie kann man sich denn den Obstanbau vorstellen, ganz ohne Pflanzenschutzmittel? Und vielleicht ich weiß es nicht, kennst du ja auch noch die Zeiten von der Generation davor oder davor, wo es auch noch gar keine Pflanzenschutzmittel gab? Nee.
Also, ich kenne sozusagen keine Welt ohne Pflanzenschutzmittel und ich glaube, dass ein Obstanbau beziehungsweise auch sämtliche landwirtschaftliche Produktion von Lebensmitteln ganz ohne Pflanzenschutzmittel so nicht denkbar ist, vor allen Dingen vielleicht auch gar nicht zielführend. Denn Pflanzenschutzmittel müssen nicht per se etwas ganz Schlimmes, Schlechtes und Umweltbelastendes sein. Ich glaube, wir kommen viel weiter, wenn wir uns die Frage stellen, welche Pflanzenschutzmittel setzen wir ein? Also welchen Ursprung haben die? Und was haben die für Auswirkungen aufs gesamte Ökosystem? Also dass wir da halt auch, wie wir es im biologischen Anbau machen, den Blick wirklich weiten und uns das ganzheitlicher betrachten, dass wir halt schauen, dass die Mittel, die wir einsetzen und der Pflanze an der einen Stelle nutzen, an einer anderen Stelle nicht einer Biene schaden, sage ich jetzt mal ganz platt, damit man sich das vorstellen kann, und auch nicht dem Regenwurm, weil das sind ja unsere wichtigsten Mitarbeiter. Und auf die wollen wir Acht geben und das tun wir auch. Und dann ist natürlich die Frage, ne, in welcher Aufwandsmenge setze ich ein Pflanzenschutzmittel ein? Und auch zu welcher Tageszeit zum Beispiel oder in welcher, ja, zu welchem Zeitpunkt. Und das alles hat Auswirkungen darauf, wie wir halt sozusagen eine ganzheitliche Betrachtung von ökologisch gut vertretbarem und nachhaltigem Anbau auf der einen Seite und trotzdem gut funktionierenden, gesunden und stabilen Ökosystemen mit einer hohen Artenvielfalt auf der anderen Seite realisieren können. Weil für mich ist es keine Entweder-oder-Frage. Das kann beides nur funktionieren, sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig, wenn man das beides zusammendenkt.
Und du hast ja auch schon ein paar Beispiele genannt, wie sich auch der Pflanzenschutz in den letzten Jahren auch verändert hat und welche Alternativmethoden ihr da habt.
Ja, genau. Also was vielleicht noch ganz wichtig einmal so ein Punkt ist zu den Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffgruppen, die wir haben, jetzt auch außerhalb des Bioanbaus im konventionellen Anbau ist, dass es da auch wichtig ist, dass wir halt verschiedene Wirkstoffgruppen zur Verfügung haben. Also da denkt man ja oft irgendwie weniger ist mehr. In dem Fall haben wir aber wieder diese Thematik, und das ist vielen nicht bewusst, mit den Resistenzen. Ja, also wenn man halt in unterschiedlichen Abständen da eine große Abwechslung in die Wirkstoffgruppen bringen kann, führt das halt dazu, dass die Pilze weniger schnell Resistenzen entwickeln, was immer dazu führen würde, dass man sonst Aufwandsmengen erhöhen müsste. Oder halt auch die Anwendungshäufigkeiten. Das wollen wir ja genau vermeiden, ja.
Auf jeden Fall.
Mal ganz nebenbei, die Mittel sind ja auch alle wahnsinnig kostspielig. Das heißt, allein schon vor dem Gesichtspunkt her hat kein Obstbauer weit und breit ein Interesse daran, davon irgendwie mehr auszubringen als irgendwie notwendig, ja. Und auch alle Obstbauern, die ich so kenne und mit denen ich spreche, hat sich das Bewusstsein wirklich sehr, sehr stark entwickelt, dass man halt eben auch mit Nützlingseinsatz arbeitet, dass man schaut, dass man irgendwie auch seine Raubmilbenpopulation gesund hält, damit man irgendwie nicht so einen hohen Spinnmilbenbefall hat oder, ne, jetzt kommt natürlich immer drauf an, auch bei welchen Früchten, aber das ist mittlerweile sehr verbreitet, dass man eben auch immer einen Blick auf die ökologische Vielfalt da hat an verschiedenen Stellen und man arbeitet da auch wirklich ganz anders noch als früher mit der Natur. Und da sind wir heute auf einem ganz anderen Standard, wo wir halt auch versuchen, viele Pflanzenschutzmaßnahmen, also eben Chemie eigentlich durch Kulturverfahren zu ersetzen. Und das passiert bei uns zum Beispiel auch dadurch, dass wir sagen, also wir spritzen jetzt nicht gegen Baumkrebs, sondern wir schneiden den Baumkrebs halt raus. Ja, ja. Das ist super aufwendig. Das sind viele, viele Hunderte, Tausende von Stunden Handarbeit, die wir da einsetzen. Aber so hat sich das halt eben auch gewandelt, ne? Oder ja, dass wir halt eben unsere Baumstreifen, die frei zu halten sind von den sogenannten konkurrierenden Wildkräutern, dass wir die halt eben nicht mit Herbiziden bearbeiten, sondern mit Kreiselkrümler, der halt die Gräser und Kräuter da herausreißt, ja, ja. Also mechanische Bearbeitung. Wichtig ist mir, dass wir da halt einen wirklich intensiven Austausch drüber haben, was ist denn gut und was ist irgendwie vielleicht bedenklich und nicht so eine Pauschaldebatte aufmachen, wo man sagt, irgendwie Pflanzenschutzmittel sind halt einfach per se schlecht und böse und müssen komplett eingestellt werden. Ja. Weil dann hätten wir ehrlicherweise ein Problem mit der Ernährung unserer aktuellen Weltbevölkerung. Ja?
Ja.
Das muss man ja auch mal sehen. Und auf der anderen Seite ist es ja so auch, dass wir uns, wenn wir uns jetzt nochmal da auch in die Rolle als Verbraucherinnen und Verbraucher begeben, dass wir uns fragen müssen, lassen wir denn nicht auch einfach die Gurke mit der Macke oder den Apfel, der da irgendwie ein Schorfding hat, eher liegen und greifen zu den perfekten Früchten?
Ja, wenn es halt in so einem, also ich glaube, daran könnte man sich noch gewöhnen. Ich glaube, man greift immer erstmal zu den schöneren, aber ich glaube, das könnte man sich quasi noch beibringen. Aber wenn es erst gar nicht eine Qualität hat, die du in den Supermarkt bringen kannst, weil es dir verfault oder mit Würmern voll ist, so ist es nämlich, wenn ich an unsere Apfelallee, wir haben so eine Apfelallee zu unserem Hof runter, und wenn ich da dann selbst die Äpfel da aufsammeln, sind eigentlich überall Maden drin. So. Also das wäre gar nicht irgendein Produkt, was ich jetzt in irgendeinem Supermarkt anbieten könnte. Und deswegen, darum geht es ja so ein bisschen. Ich glaube, ein paar Makel würde man vielleicht noch aushalten, aber ja, eine gewisse Qualität anbieten zu können, ich glaube, dafür ist es schon ganz wichtig.
Der Handel nimmt die Früchte sonst auch nicht an. Also
ja.
Das ist definitiv so. Also du hast keine Chance, diese Früchte in den Handel zu bringen.
Ja, ich glaube, dann wäre an dieser Stelle jetzt wichtig zu fragen, oder es auch nochmal zusammenzufassen, welche Alternativen gibt's denn zu den Pflanzenschutzmitteln?
Also als allererstes gucken wir halt immer erstmal, dass wir eine super gesunde Pflanze haben, die total widerstandsfähig ist, die einfach gesund ist, die keinen Stress hat. Und das erreichen wir eben mit verschiedenen Kulturverfahren. Ganz vorneweg ist da auf jeden Fall der Schnitt zu nennen, wo wir dann auch wirklich im Jahr Tausende von Stunden Arbeit reinstecken. Und ich glaube, so ungefähr 360 Tage im Jahr unsere Bäume schneiden. Ja, da gibt's den Krebsschnitt, da gibt's den Mehltauschschnitt, da gibt's den Baumschnitt, der dafür sorgt, dass die Pflanze schön luftig ist und da halt Feuchtigkeiten auch schnell abtrocknen. Ja, also das sind schon immer ganz super gute Voraussetzungen dafür, dass das Infektionsrisiko auch minimiert wird. Das ist das Allerwichtigste, und das kann man eben auch so als Hygienemaßnahmen bezeichnen. Ja. Und dann haben wir natürlich nochmal die Möglichkeiten von alternativen Einsätzen, dann eben auch gegen bestimmte Schädlinge. Beim Apfelwickler habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, über die Pheromone dann die Verwirrungsmethode anzuwenden oder eben auch Viruspräparate. Man kann Nematoden in den Boden bringen. Das sind so kleine Fadenwürmer, die dann zum Beispiel Engerlinge angreifen, die dann die Wurzeln beschädigen würden. Das ist jetzt eher eine Geschichte aus dem Erdbeeranbau, aber man geht halt viel mehr dahin, auch zu schauen, wo sind natürliche Antagonisten und wie können wir die in den Anbau bringen. Und da bietet natürlich auch der geschützte Anbau sehr viel mehr Möglichkeiten. Das ist beim Apfelanbau jetzt eher noch schwierig. Aber auch da haben wir halt dann immer wieder die Möglichkeit, über die Förderung von Nützlingen und ja, ihnen ein Habitat zu bieten, ihnen nicht die Lebensgrundlage, also eben auch die Nahrungsquellen komplett zu nehmen, sie da eben aktiv zu halten und damit auch wirklich immer zu versuchen, das Ganze ja ökologisch ganzheitlich zu betrachten und dafür zu sorgen, dass einfach auch die Notwendigkeit, Pflanzenschutzmittel überhaupt auszubringen, verringert wird.
Ja, Thema Glyphosat. Im Tatort wurde da mit großen Wörtern wie Glyphosat-Mafia um sich geworfen und man sah einen Traktor, der die Bäume besprüht, beziehungsweise eine Spritze, der die Bäume benebelt von oben. Und gleichzeitig wurden Begriffe wie Glyphosat-Mafia verwendet. Deswegen muss ich die Frage stellen, verwendet ihr Glyphosat?
Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Ist in Wasserschutzgebieten sowieso auch verboten. Aber ganz nebenbei, also wer Glyphosat auf seine Bäume sprüht, der hat dann hinterher auch keine Freude an gar nichts. Denn Glyphosat wird ja als Herbizid gegen die konkurrierenden Wildkräuter im Baumstreifenbereich eingesetzt. Also insofern wird da auch immer gerne viel durcheinander gewürfelt.
Ja, genau. Glyphosat ist ein Totalherbizid, was quasi den Photosyntheseprozess zerstört, und damit hätte man den Baum einfach zum Sterben begleitet quasi, und davon hätte kein Obstbauer was. Deswegen ja, wird es dafür einfach gar nicht eingesetzt. Okay, und ihr verwendet Glyphosat auch nicht. Wann würde es denn eingesetzt werden?
Naja, also wie ich gerade schon meinte, ist es halt gegen den Problemkräuter, Gräser, Bewuchs im Baumstreifenbereich gedacht, und der muss freigehalten werden im Erwerbsobstbau, damit der Baum halt eben da keine Konkurrenz hat.
Ja. Und wie macht ihr es dann, wenn ihr kein Glyphosat anwendet?
Wir haben so einen Kreiselkrümler, der hat so kleine kreiselnde Ärmchen sozusagen und reißt die Problemkräuter und Gräser dann raus und damit ist das Thema erstmal durch. Damit muss man natürlich weitaus häufiger fahren auch, als wenn man jetzt so eine Herbizidanwendung macht. Das ist schon aufwendiger und auch kostspieliger. Dessen muss man sich bewusst sein.
Ja. Mhm. Und meine letzte Frage dazu, welche Rolle spielen bei euch die Wetterextreme, also wie zum Beispiel lange Regenperioden oder ja warme Winter?
Also generell stellt uns das natürlich und auch die Pflanzen vor immer größere Herausforderungen, dadurch, dass es halt eben Extreme sind. Und Extreme machen Stress. Ja, also Extreme bedeutet ja, es ist zu viel von irgendwas und zu wenig von dem Gegenteil. Mhm. Und diesen Wechsel, den hätten wir gern ein bisschen mehr, damit halt eben da auch, ja, man, also, dass wir da von einer Balance sprechen können, wo die Pflanzen dann eben auch nicht in Stress geraten. Und das habe ich ja auch schon erklärt. Also, wenn die Pflanze keinen Stress hat, dann geht sie in der Regel gut und dann kann sie sich besser gegen alle möglichen äußeren Reize, Einflüsse und Schaderreger auch schützen und natürlich auch sich darauf konzentrieren, total leckere Früchte zu produzieren, was uns natürlich sehr lieb ist. Und deswegen, ja, ist es schon so, dass wir jetzt dann halt über diese Phasen versuchen, mit verschiedensten Mitteln diese Extreme für die Pflanzen abzumildern, wo es denn dann eben geht. Also beispielsweise sind heutzutage auch keine Anlagen mehr ohne Bewässerung denkbar für uns, damit die Pflanze einfach kontinuierlich, dann ist es über so eine Tröpfchenberegnung, ne, also so Schläuche, die direkt an der Baumreihe entlang gehen und das ist eine sehr ressourcenschonende Bewässerung, so dass dann halt wirklich Tröpfchen für Tröpfchen das Wasser auch genau da landet, wo es hin soll, ohne viel Verdunstungsverluste. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn wir jetzt die Pflanzen zu bestimmten Zeitpunkten nicht bewässern könnten, dann hätten wir halt wieder diese Stresssymptomatik und das würde dazu führen, dass sie entweder keine, weniger, kleinere oder nicht so gut schmeckende Früchte dann produzieren, weil ja das Wasser alle Nährstoffe auch transportiert und wenn die nicht in die Frucht gelangen können, ich will jetzt hier nicht auch den ganzen Photosyntheseprozess erklären, aber würde das Ganze nicht funzen. So,
ja.
Und insofern ist das die eine Seite und die andere ist halt dann eben auch der Umkehrschluss, dass man dann halt schneller Einfallstore für Schwächeparasiten und Pilze an den Pflanzen feststellen kann und damit hat man dann halt eben auch höhere Ausfälle und wir haben häufig dann auch eben durch zum Beispiel langanhaltende feuchte Perioden natürlich bessere Voraussetzungen für Infektionsrisiko durch Pilzerkrankungen, ne? Wie eben den unbeliebten Apfelschorf.
Und das
ist schon etwas, was uns da Sorge macht. Ein anderes Thema sind aber auch die Schädlinge, die durch den Klimawandel immer weiter Richtung Norden wandern. So nennen wäre da die marmorierte Baumwanze. Ja, also das sind halt Neozoen, die es hier so vorher nicht gab und gegen die es jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar kein chemisches Mittel gibt oder so, aber die dann wirklich große Schäden anrichten können und niemand weiß bis jetzt, wie soll man ja dieser marmorierten Baumwanze eigentlich begegnen. Also das macht vielen ziemlich große Sorgen, uns auch.
Verstehe ich. Okay, wow, jetzt sieht man mal, wenn man einmal das Fass aufmacht, zu der Thematik, wie viel es dazu zu erklären gibt. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Thema Pflanzenschutzmitteleinsatz oder beziehungsweise wie habe ich am Ende einen gesunden Apfel mit all den Mitteln, die wir haben und auch alternativen Mitteln, die wir mittlerweile schon haben, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Dann schauen wir mal auf den nächsten Kritikpunkt aus dem Tatort, nämlich die Saisonarbeiter. Wie sehr hängt euer Obstbaubetrieb von internationalen Arbeitskräften ab?
Da es in Deutschland keine Arbeitskräfte gibt, die bereit sind, diese Arbeiten zu verrichten, sehr stark.
Mhm. Und was würde passieren, wenn sie fehlen würden?
Obstanbau wäre so nicht möglich. Also solange wir keine Roboter oder ähnliche Maschinen haben, die vor allen Dingen die Erntetätigkeiten, aber teilweise natürlich auch die Kulturpflegearbeiten übernehmen, wäre Obstanbau in Deutschland nicht möglich.
Wie viele Saisonarbeitskräfte habt ihr dann für euren Betrieb?
Bei uns sind das so in der Spitze um die 120, würde ich sagen. Und über das ganze Jahr habe ich sie jetzt nicht gezählt, aber da die ja auch regelmäßig wechseln, sind das schon dann ein paar hundert.
Wow. Ja, im Tatort konnte man ja sehen, da war natürlich die einzige Unterkunft von dem Mitarbeiter ohne Tapete. Also
ja,
so ein
genau.
bisschen lieblos. Vielleicht willst du da auch darauf auch einmal eingehen.
Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst. Ich finde ja immer, man sollte sowas ansprechen, wenn man sich das dann auch bewusst macht, dass das natürlich auch echt ein krasses Vorurteil eigentlich ist, dass er jetzt den einzigen Raum ohne Tapete hat. Und ja, das ist natürlich bei uns nicht so. Wir möchten, dass sich unsere Saisonkräfte bei uns wohlfühlen, dass die Zeit, die sie da sind, auch ja eine gute Umgebung haben. Und ehrlicherweise würden die sonst auch überhaupt nicht kommen. Also wer irgendwie noch so ein Bild im Kopf hat, dass man sich da irgendwie ja Leute ohne Ende aussuchen könnte und ihnen irgendwelche unattraktiven Bedingungen bieten. Und sie müssen das aber leider trotzdem annehmen, weil sie gar keine andere Wahl haben, denn es ist voll komplett auf dem falschen Dampfer. Es ist exakt umgekehrt. Also mittlerweile gibt es wirklich ein großes Interesse daran, auch die besten Saisonarbeitskräfte für sich und seinen Betrieb zu gewinnen. Denn da haben wir tatsächlich auch eine Problematik. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren den Großteil der Saisonarbeitskräfte aus Rumänien gewinnen können. Und viele erinnern sich vielleicht noch daran, dass früher häufig Polen diese Arbeiten übernommen haben. Und durch die Europäisierung gab es halt eben sehr viele positive Effekte in Polen. Der Lebensstandard ist gestiegen. Es gab viel mehr gute Jobs, attraktive Jobs, wodurch die Polen dann eben gar nicht mehr die Notwendigkeit hatten, einen Saisonjob in Europa, also irgendwo anders in Europa oder in Deutschland eben anzunehmen. Und einen ähnlichen Effekt bemerken wir halt in Rumänien auch seit einigen Jahren. Und das führt eben dazu, dass ja die Verfügbarkeit von wirklich motivierten, zuverlässigen und auch leistungsbereiten Saisonarbeitskräften stark abgenommen hat. Und ja, insofern ist es eigentlich eher umgekehrt. Die suchen sich gute Arbeitsbedingungen aus, die wir ihnen im besten Fall bieten. Und das bieten wir ihnen natürlich auch sehr gerne und vor allen Dingen natürlich auch unseren bewährten Stammkräften, die immer wieder kommen. Und das würden sie, glaube ich, nicht, wenn sie sich nicht wohl bei uns fühlen würden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja im Laufe meines Lebens viele Erntejobs gemacht, unter anderem eine Saison auf dem Spargelbetrieb und eine andere Saison auf dem Erdbeerbetrieb. Und auf dem Erdbeerbetrieb im Speziellen, da war es so, dass die mir dann die Bilder gezeigt haben, welche Häuser sie sich zu Hause bauen. Da waren schon so richtige Freundesklicken, weil die halt alle immer wieder kommen. Und irgendwie fand ich das total niedlich zu sehen. Also so, genau, es ist halt so ein ganz besonderes Leben, dass sie für so eine gewisse Zeit einmal dann in Deutschland leben und sich zu Hause dann diese Welt da irgendwie aufbauen können. Fand ich irgendwie schön. Und auf dem Spargelbetrieb gab es dann auch immer ein großes Spargelpizza-Essen. Also da gab es so Ritualien, also Rituale. Fand ich irgendwie auch schön zu sehen. Und die meisten waren das schon irgendwie seit 13 Jahren oder mindestens 6 Jahren und ja.
Ja, das ist bei uns auch so. Also da kommen viele schon wirklich seit Jahrzehnten oder zumindest viele, viele Jahre und freuen sich dann auch und kommen auch wirklich immer in so Klicken. Also,
ja.
Ne, oder teilweise sind das ja auch Familien, die dann irgendwie zusammenkommen und sich dann freuen, die anderen zu sehen. Es hat fast manchmal so ein bisschen Ferienlagercharakter oder zumindest Hostel.
Ja.
Und so kann man sich das auch vorstellen, also wie unsere Unterkünfte sind, ne? Also eher so Hostel-Style. Und genau, also die haben da ihre Küchen, wo sie sich selber dann abends Essen machen und können sich da irgendwie überall auch ja sehr frei entfalten und feiern da ihre eigenen kleinen Feste. Und wir haben auch immer so schöne Erntefeste dann, wo alle zusammenkommen und tanzen und Musik und jeder bringt was zu essen mit und so. Also ich liebe es auch total. Und das ist richtig, richtig schön. Und die freuen sich halt auch jedes Jahr dann wirklich da zu sein. Und ja, das ist echt sehr, also auch über viele Jahrzehnte wirklich persönlich gewachsene Beziehung.
Jetzt haben wir einmal auf eure Saisonarbeiter und Mitarbeiter geschaut. Dann wollen wir doch jetzt einmal auch nochmal auf die weitere Kritik vom Tatort schauen. Du hattest es in deinen eigenen Worten circa so gesagt, dass man so das Gefühl hatte, dass die Apfelbranche sehr leidet und alle so am Limit sind. Und deswegen wäre jetzt so meine Frage, hast du eigentlich an die Politik auch Forderungen? Was könnte man tun, damit es euch besser geht? Und wie geht's euch?
Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, weil die Betriebe so nicht einfach alle 1:1 zu vergleichen sind. Aber insgesamt ist das so, dass die deutsche Lebensmittelproduktion generell, würde ich sagen, aber insbesondere in bestimmten Bereichen und der Obstanbau gehört dazu, stark unter Druck steht durch halt den hohen Anteil an Personalkosten, an den Produktionskosten. Also das ist tatsächlich unser größter Kostenfaktor und uns allen ist nicht entgangen, dass die Mindestlöhne, die selbstverständlich ja auch die Saisonkräfte bekommen, stark gestiegen sind. Also ich habe jetzt gerade noch mal gehört, irgendwie seit 2015 um 51%. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also ich gucke die Zahl gleich vorsichtshalber nochmal nach, aber das habe ich gerade so im Kopf dazu. Und ja, und die Preise sind halt eben nicht im gleichen Ausmaß gestiegen. Und jetzt haben wir eben die Aussicht darauf, dass die weiter steigen. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass ich der Meinung wäre, dass die Menschen den nicht bekommen sollten, dass die nicht gut bezahlt werden sollten. Ganz im Gegenteil, ich finde das eine super gute Sache. Auf der anderen Seite bedeutet das ja aber dann auch, dass natürlich die Endverbraucherpreise steigen müssen. Das ist ja eine ganz logische Konsequenz, denn dazwischen ist leider nicht so viel Puffer, dass man sagen kann, kein Problem, das ist da alles mit drin, im Gegenteil. Und genau dieses, das, was die Apfelproduzenten am Ende des Tages noch übrig haben, um zum Beispiel auch in neue Baumpflanzungen zu investieren, in vielleicht mal irgendwie einen neuen Trecker, den man ja auch ab und an braucht, wenn der alte kaputt gegangen ist und schon 30 Jahre alt oder wie auch immer, zu investieren. Da wird die Luft halt sehr, 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 sehr dünn. Und ich finde natürlich auch, sollten diese Familien ein gutes Auskommen haben, die so viel Arbeit und Energie und Einsatz da reinstecken, da hier so leckere Äpfel zu produzieren, ne? Also da rede ich jetzt überhaupt nicht nur von uns, sondern ich gucke auf die gesamte Branche. Und man sollte ja wenigstens da auch sicherstellen, dass diese Apfelproduzenten einen Mindestlohn bekommen, oder? Also nach Abzug der notwendigsten Investitionen, damit sie ihre Betriebe eben auch aufrechthalten können. Und da ist natürlich dann der Handel auch gefragt, ne, der da ja ein ganz großer Player ist, auch bei der Preisgestaltung. Denn was immer schnell passiert, ist dann halt die Exit-Option. Also wir haben in Deutschland unglaublich hohe Standards. Wir haben hohe soziale Standards. Wir haben gerade über Unterkünfte und Co. gesprochen, ja. Wir haben hohe Mindestlöhne. Wir haben hohe ökologische Standards. Und wir wollen, dass das alles wirklich super akkurat, super gut läuft. Und das ist ja auch richtig so. Das wollen wir alles. Nur das ist ja ein bisschen doppelmoralisch, wenn wir dann sagen, okay, bezahlen wollen wir es aber nicht. Dann importieren wir lieber aus Ländern, wo wir diese Standards alle nicht haben, ja, und wo wir viel günstigere Produktionsbedingungen haben, damit wir es dann hier in Deutschland wieder günstig einkaufen können. Und das bedeutet natürlich in der Konsequenz, dass wir in Deutschland auf Dauer unter diesen Bedingungen keinen Obstanbau mehr haben werden. Vielleicht auch viele andere Lebensmittelproduzierenden Bereiche nicht mehr. Und wir werden dann sagen können, ja, wir haben jetzt hier die schönsten Standards in Deutschland, aber wir importieren die Produkte aus anderen Ländern, wo die nicht gegeben sind. Das, finde ich, wäre eine Aufgabe für die Politik, wenn der Handel von sich aus nicht dann auch sagt, ja, okay, alles klar, wir haben hier Produktionspreise. Die Bauern, die Produzenten, die müssen auch irgendwie ihre Schnitte davon haben und damit sie weiter investieren können. Und daher haben wir jetzt eben Preise, die das auch möglich machen. Wenn da das sich nicht von alleine sozusagen einspielt, denke ich schon, dass die Politik gefragt ist, da eben auch ja regulierend einzugreifen. Weil wir haben auf der anderen Seite, denke ich, auch eine Verantwortung von Nahrungsmittelsouveränität, von Versorgungssicherheit. Wir haben gesehen in Zeiten von Corona und Krieg, dass das eben nicht alles selbstverständlich ist. Und ja, wenn wir dafür Verantwortung übernehmen wollen, dass wir in diesem Land immer auch was zu essen haben und das nicht eben 1000%ig selbstverständlich ist, dass es eben auch von außen kommt, dann sollten wir uns darüber vielleicht ein paar Gedanken machen.
Unbedingt. Ich finde gerade das ist ein Mega-Zitat, dass es dir wichtig ist, dass es auch einen Mindestlohn für euch Apfelbauern gibt. Wow, das haut rein. Sag mal, genau. Was würdest du dir denn wünschen, wie Verbraucher, und ich zähle mich auch immer dazu, weil ich auch einkaufe und auch mir bei dem Einkauf von Lebensmitteln meine Gedanken mache, was würdest du dir denn wünschen, wie wir über den Obstanbau informiert sind? Was sollten wir jetzt wissen?
Naja, ich denke, dass es schon total hilft, sich mal Gedanken darüber zu machen, woher kommt eigentlich mein Apfel? Wie wurde der angebaut? Welche Bemühungen stecken dahinter, dass der auch unter ökologisch und sozial nachhaltigen Bedingungen angebaut wurde? Und ist es mir jetzt irgendwie tatsächlich so egal, ob der tausende Transportmeter hinter sich hat und vielleicht überhaupt gar keine Auflagen was eben die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und so weiter angeht, irgendwie kontrolliert wurden. Hauptsache, er ist günstig. Oder ist mir eben das, und das muss man halt eigentlich auch nochmal dazu sagen, wenn wir jetzt da in den internationalen Vergleich gehen und die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, worüber wir eben lange gesprochen haben, das ist halt in anderen Ländern noch ein ganz anderer Schnack. Und da ist man sich ziemlich einig, dass nicht so genau hingeguckt wird. Da sind auch noch ganz andere Mittel zugelassen. Da werden auch Aufwandsmengen so nicht kontrolliert unbedingt. Und wir haben halt auch, ja, natürlich nochmal die Transportwege, die auch aus ökologischer Sicht für einen CO2-Fußabdruck nicht förderlich sind, ne? Und wenn man das dann alles nochmal so zusammenzieht, dann ist man vielleicht auch irgendwie bereit, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern eben auch zu sagen so, okay, all das, was in diesem Apfel steckt, das ist es mir eben auch wert. Und das, ja, bekunde ich sozusagen mit meiner Kaufentscheidung.
Was glaubst du jetzt noch so ein Blick mal in die Zukunft? Wie wird sich der Obstanbau entwickeln? Also mehr Hightech, mehr Öko oder vielleicht auch eine Mischung aus beidem?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab. Also wir haben ja zum Beispiel, ich habe eben die Saisonarbeitskräfte auch angesprochen. Da haben wir jetzt ja so die Entwicklung, dass wir Schwierigkeiten haben, wirklich immer auch in dem Ausmaß motivierte und ja zuverlässige Arbeitskräfte zu finden. Das würde ich mir wünschen, dass das halt eben auch über die Öffnung und die Möglichkeit für Menschen aus Drittstaaten, diese Saisontätigkeiten in Deutschland zu machen, auch aufgegriffen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch ein hohes Interesse daran haben, dass eben bestimmte Arbeiten auch automatisiert werden können, mechanisiert werden können und letztendlich ja auch die Digitalisierung uns da unterstützt. Das ist nur leider noch nicht so ganz auf dem Weg. Also es gibt viele Konzepte, es gibt auch Prototypen, aber die sind halt alle noch nicht unbedingt marktreif und insofern auch ja noch nicht einsatzfähig und auch nicht rentabel. Bis das soweit ist, brauchen wir also unbedingt auch Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten. Das wäre total wichtig. Und dann arbeiten wir aber natürlich kontinuierlich daran, dass wir eben da auch Richtung Precision Farming und Smart Farming alles einsetzen, was möglich ist, um da auch noch ökologischer, aber dann halt eben auch ökonomisch nachhaltig arbeiten zu können. Weil unser Interesse ist es ja auch, das eigentlich zusammenzubringen. Und das bedeutet für mich persönlich auch nachhaltiger Anbau, was mein höchstes Ziel ist, um dann eben nicht nur für die Umwelt und die Natur verträglich gesunde Früchte anzubauen, sondern halt eben die Preise auch für die Menschen möglichst attraktiv zu halten, damit sich alle gesunde, regional und nachhaltig angebaute Äpfel auch leisten können.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Charlotte Otte. Und
sehr gerne.
Ich glaube, wir haben da viele wichtige Punkte genannt. Und ich glaube, es war auch mal gut, so rein zu zoomen, auch so im Detail. Falls ihr noch Fragen an Charlotte oder mich habt, dann findet ihr unsere Adresse oder E-Mail-Adresse vielmehr in den Shownotes. Ansonsten möchte ich mich bedanken bei dir, Charlotte. Es war heute mal eine Sonntagsfolge. Wir haben an einem Sonntagabend aufgenommen mit Tee. Es war sehr schön, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Bis zur nächsten Folge und danke an QS fürs Präsentieren dieser Episode.